Eine hochinteressante Pro-Tour-Woche liegt hinter uns mit spannenden Finalisten, darunter vor allen Dingen Daniel Klose. Wir haben einen wiedererstarkten Florian Hempel gesehen und Martin Schindler, der sich so an den letzten Tagen aus einer kleinen Ergebniskrise heraus bewegt. Das gipfelte in einem famosen Tag aus deutscher Sicht für die World Series Quali. Außerdem haben wir ein Interview vorbereitet mit PDC Europe Medienchef Philipp Brzezinski. Das gibt's dann hinten raus für euch. Das sind einige unserer Themen heute bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, der Darts-Podcast powered by Sport1. Diesen Podcast gibt es wie immer auf den gängigen Podcast-Plattformen und bei unseren Kollegen von Sport1. Danke fürs Einschalten an dieser Stelle. Abonniert den Podcast, falls ihr das noch nicht gemacht haben solltet, und hinterlasst gerne 5 Sterne. Das geht ganz schnell bei Spotify, bei Apple, hilft uns aber enorm. Und bitte schreibt uns bei Fragen und Anregungen gerne bei Instagram zum Beispiel. Wer eine zusätzliche Folge pro Monat hören will, kommt zu Patreon rüber. Ab 3 Euro im Monat seid ihr schon dabei und wir werden dort in den nächsten Tagen auch wieder was veröffentlichen. Dazu später mehr im Verlauf dieser Folge. Soweit alle Informationen zu uns. Mein Name ist Kevin Schulte. Ich begrüße Podcast-Kollege Christian Rüdiger. Hi.
Hallo Kevin, grüß dich und natürlich auch alle, die zuhören.
Ja, wie geht's thematisch heute los? Einmal natürlich der tagesaktuelle Blick auf die 3 Pro-Tour-Events in Barnsley plus die World Series Quali, die da gestern am Mittwoch noch stattgefunden hat. Wir haben ja extra gesagt, dass wir jetzt alle Turniere abwarten wollen, um möglichst aktuell zu sein, in dem Wissen, dass es morgen dann in Jena schon weitergeht. Wir blicken voraus eben auf die Rückkehr der European Tour. Es ist ja das drittletzte Turnier in diesem Jahr im Rahmen der European Tour. Unter anderem darüber, aber vor allem auch über die Super League habe ich vorab gesprochen mit Philipp Brzezinski, dem Medienchef der PDC Europe. Also Christian, gibt viel zu besprechen, viel zu thematisieren heute. Lass es uns angehen. Zunächst der Blick auf die Pro Tour. Es war ja eine für manche Spieler schon entscheidende Woche Richtung World Grand Prix. Also es wird jetzt immer wichtiger und gerade was den World Grand Prix betrifft, wurden schon ein paar Entscheidungen getroffen, zum Beispiel Steve Beaton nicht qualifiziert.
Ja genau, wie du schon richtig sagst, das hatten wir auch in der vergangenen Folge schon thematisiert. Das waren jetzt auch 3 richtungsweisende Players Championship Turniere, weil eben die European Tour zwar jetzt noch ansteht, nur es ist nicht so, dass jeder, der jetzt auch noch sozusagen die Möglichkeit hat, sich für den Grand Prix zu qualifizieren oder vielleicht auch gerade irgendwie im Race drin ist, das ist dann immer nochmal die Frage, wer spielt jetzt noch die European Tour, wer hat da, sage ich mal, noch 100% Kapazität frei, wer kann nicht mehr alles spielen, und deswegen war das jetzt auch wichtig, gerade auch für die Spieler, die jetzt auf der European Tour in Bezug auf das World Grand Prix Race nicht mehr wirklich da noch eingreifen können, da jetzt irgendwie gute Ergebnisse einzufahren, um dann, nicht mehr mit Fingernägel kauen vor den Empfangsgeräten zu sitzen und irgendwie zu hoffen, dass derjenige verliert, damit man doch noch seinen Platz beim World Grand Prix bekommt.
Dann lass uns jetzt chronologisch vorgehen und diese Players Championship Woche durchgehen. Wir beginnen am Sonntag Players Championship 19 im Barnsley Metrodome und dieses Turnier gewinnt Callum Ritz. Er ist einer der Spieler, die wirklich jetzt von weit hinten im World Grand Prix Race nochmal nach vorne gestürmt sind und der jetzt wirklich sehr, sehr gute Karten hat oder fast sicher tatsächlich sich für das Turnier in Leicester für das Major Event qualifizieren konnte. Und das liegt eben auch oder vor allen Dingen an diesem Sieg am Sonntag. Callum Ritz gewinnt im Finale mit 8-7 gegen Dave Chisnell. Es war eine Partie, die Ritz tatsächlich immer von vorne bestritten hat. Er lag nie in Rückstand, 6-3 vorne gewesen. Dann Chisnell mit einem Comeback, 7-7. Es geht in den Decider rein und Ritz dann mit dem 15 Data zum Sieg. Das ist tatsächlich ein tolles Ergebnis für einen Spieler, der durch sehr, sehr dunkle Zeiten, dunkle Momente in diesem Jahr gegangen ist. Also wenn wir uns erinnern an manche Social-Media-Postings, an manche Leistungen auch vor allen Dingen. Das ist tatsächlich jetzt ein großartiges Comeback und ich denke, er wird auch nicht mehr so sehr mit einem World Grand Prix, mit einer World Grand Prix Teilnahme gerechnet haben. Also das kommt wirklich tatsächlich sehr, sehr überraschend, diese Entwicklung.
Wie du schon sagst, also der erste Titel seit knapp 2 Jahren für Callan Ritz auf der PDC-Tour und er hat echt schwere Zeiten gehabt. Also so, ich würde sagen, die letzten 18 Monate waren überhaupt nicht gut von ihm, wenn man sich das mal anschaut, auch was sich da so getan hat bei ihm. Also er benutzt jetzt auch neue Darts. Wenn man sich dieses Viertelfinale gegen Peter Wright anschaut bei der WM 2022, wo er wirklich herausragend gespielt hat, sich jetzt auch dieses Pro-Tour-Wochenende angeschaut hat. Er ist ein bisschen langsamer geworden, beziehungsweise er versucht auch so ein bisschen seinen Rhythmus ein bisschen zu drosseln, klappt nicht immer und auch der Wurf hat sich so ein wenig verändert, jetzt nicht ganz dramatisch, aber auch da hat er ein bisschen gearbeitet, also man merkt, er hat auch bestimmte Dinge versucht zu ändern, nachdem das jetzt nicht so gut bei ihm lief. Und dieser Sieg, der wird Balsam für seine Seele sein und vor allem auch nicht nur diese 12.000 Pfund, die er da mitnimmt, sondern dass er sich jetzt auch tatsächlich wahrscheinlich noch zum World Grand Prix spielen kann. Das ist sensationell für ihn, denn wenn man sich das jetzt nur mal ganz kurz anschaut, der wäre ohne diesen Sieg nicht mal in der Nähe gewesen. Der steht jetzt in diesem World Grand Prix Race auf Platz 15 bei 45.500 Pfund. Wenn man da 12.000 Pfund runterrechnet, dann sind das 33.500 Pfund. Dann wäre der in diesem World Grand Prix Race auf Platz 23 hinter Simon Whitlock und der Letzte, der aktuell diesen Spot frei hat. Also wenn wir jetzt mal Callan Ritz noch mit in die Rechnung reinnehmen, das ist Ricardo Pietrzyczko mit 40.500 Pfund. Also da sieht man auch, was dieser Sieg auf der Pro Tour, diese 12.000 Pfund auch mit dir machen können in einem Ranking, Stichwort jetzt World Grand Prix Race.
Ja, du sprichst Ricardo an, über ihn werden wir gleich natürlich noch detaillierter sprechen, aber tatsächlich für Ricardo war jetzt der famose Lauf von Callan Ritz nicht so optimal an diesem Tag. Wir sprechen nochmal ganz kurz über den Weg ins Finale von Callan Ritz. Er hat jetzt auch nicht immer überragend gespielt, die meisten Partien dann aber doch dann knapp gezogen. Zum Beispiel war ein 100er Average gegen Gabriel Clemens so das höchste der Gefühle in Runde 2 und im Halbfinale dann ebenfalls nochmal eine 100 gegen James Wade. Peter Wright, den hat er mit einem 86 Schnitt besiegt. Wright allerdings auch nur bei 80 Punkten gestanden in dem Match. Dave Chisnell ist da deutlich souveräner ins Finale eingezogen, hatte eine Leg-Bilanz von 37-15 einschließlich des Halbfinals. Also das war ein ganz, ganz entspannter Tag für ihn, aber eben nicht gekrönt am Ende. Ganz kurz noch die Halbfinalisten, also einmal James Wade und auch Ryan Joyce, der wieder mal einen echt tiefen Run hatte jetzt zum wiederholten Male zuletzt. Insgesamt standen 6 Engländer im Viertelfinale, ansonsten habe ich mir noch notiert Robert Owen mit einem Achtelfinale, Ronny Heibrechts ebenfalls unter den letzten 16 und der Däne Wladimir Andersen, also doch so ein paar kuriose Ergebnisse dabei gewesen. Lass uns dann jetzt aber über die Deutschen sprechen, denn da müssen wir den Finger in die Wunde legen. An diesem Tag war das wirklich schlecht. Kein einziger Deutscher in der Runde der letzten 32, sprich in Runde 3, Clemens und Ricardo Pietrzyczko in Runde 2 mit dem höchsten der Gefühle. Ansonsten wirklich Niederlagen in der ersten Runde von Daniel Klose gegen Adam Smith-Neal, von Florian Hempel gegen George Killington, das war ein Desaster auf die Doppelfelder, und von Martin Schindler gegen Nick Fulwell. Also das sind vor allen Dingen alle Spieler, die müssen sie eigentlich alle besiegen.
Ja, das ist klar. Also wenn du dir das mal anschaust, Martin Schindler jetzt auch mit seiner Vita, mit den Partien, die er jetzt auch gespielt hat in den vergangenen Wochen, Monaten, da ist ein Nick Fulwell jetzt nicht unbedingt das ganz große Hindernis, was du da überwinden möchtest. Phil Hempel sprichst du da an, spielt eine super Partie, auch vom Schnitt noch. Du sprichst dieses Doppeldesaster an und trotzdem kommt er da noch mit 96 Punkten über die Ziellinie und George Killington spielt fast 10 Punkte schlechter und gewinnt die Partie. Also das zeigt auch nochmal so diese Diskrepanz, dass dann auch bestimmte Sachen nicht funktioniert haben. Und wenn man sich so diesen ersten Tag angeschaut hat, da denkt man, auweia, geht das jetzt schon wieder los. Also so wie das praktisch in Hildesheim geendet hat. Und es hatte tatsächlich so den Anschein, es ist dann aber die nächsten Tage dann zum Glück auch aus deutscher Sicht deutlich besser geworden.
Und zwar deutlich, du sagst es, also die Betonung muss man auf dieses kleine Wort legen. Es war ansonsten wirklich eine sehr, sehr gute Woche aus deutscher Sicht. Dazu jetzt gleich mehr, vielleicht noch abgerundet den Sonntag. Mensur und Rusty aus österreichischer Sicht immerhin in Runde 3 jeweils eingezogen. Sicherlich ein gutes Ergebnis für beide, wenngleich Mensur sich mehr erhofft haben dürfte. Nachdem er Michael van Gerven mit 6:2 zertrümmert in der zweiten Runde, geht er raus gegen Wladimir Andersen mit 5:6. Sprechen wir jetzt über Players Championship Event Nummer 20 am Montag. Dieses Turnier entscheidet Luke Humphreys für sich, also kein überraschender Sieger, aber auch hier einen sehr überraschenden Finalisten mit Kevin Dötz aus den Niederlanden, Neuling auf der Tour, zum ersten Mal ein Finale erreicht. Kein sonderlich hochklassiges Finale am Ende. Trotzdem, auch hier hat es Kevin Dötz zumindest eng gehalten. Am Ende geht es mit 6:8 an Luke Humphreys. Also Kevin Dötz ist dann tatsächlich nochmal eine ganz andere Kategorie als Callum Ritz. Das ist ein richtiger Sensationsfinalist.
Definitiv. Vielleicht lässt sich das auch vergleichen mit Daniel Klose dann einen Tag später. Das hätte niemand kommen sehen, dass Kevin Dötz da im Finale steht, genauso wie Daniel Klose einen Tag später. Luke Humphreys ist dann seiner Favoritenstellung auch gerecht geworden und vielleicht auch ein wichtiger Sieg für Cool Hand Luke, weil der am Tag zuvor bei Players Championship 19 in der ersten Runde trotz einem Average von 100 Punkten direkt in Runde 1 die Segel streichen musste gegen den Diamond Ian White, ist da wieder zurück, also geht praktisch sozusagen den kompletten Weg an diesem Tag und krönt sich da mit dem Turniersieg. Also man muss auch schon sagen, das war für beide sicherlich auch ein wichtiges Endspiel, dass Humphreys dann eine richtig gute Antwort direkt liefert und dass Kevin Dötz da auch in ungeahnte Regionen vorstößt.
Luke Humphreys in dieser Woche auch mal wieder mit einem neuen Data auf der Tour. Dazu auch Robert Owen, an den ich mich jetzt erinnern kann, der einen neuen Data gespielt hat. Das wollen wir natürlich nicht unerwähnt lassen. Callum Ritz, kommen wir auf ihn nochmal ganz kurz zurück. Der spielt an diesem Tag dann ein Halbfinale, verliert dort mit 1:7 gegen Luke Humphreys, aber in Summe eben mit diesem Sieg am Vortag war das dann eben dieser riesige Schritt Richtung World Grand Prix und das zeigt auch nochmal, unterstreicht nochmal, aus welch misslicher Lage Callum Ritz tatsächlich in diese Woche kam. Also ein Turniersieg und ein Halbfinale danach zu legen, das ist wirklich ganz, ganz großes Kino. Ansonsten im Halbfinale Mike de Decker, das ist jetzt auch nichts Überraschendes mehr, der spielt einfach jetzt auf einem ganz, ganz anderen Level seit gut einem Jahr und hat sich jetzt die Teilnahme am World Grand Prix, die erstmalige, natürlich auch verdient. Die deutschen Spieler, kommen wir zu denen mit deutlich besseren Leistungen insgesamt. Der Beste am Ende hat Gabriel Clemens mit einem Viertelfinale abgeschnitten, ohne zu glänzen. Er schlägt Chuck, Smith-Neal, Bates und Menzies, alle unter 90 im Average, aber kommt da einfach gut. A win is a win und am Ende ein Viertelfinale ist immer ein gutes Ergebnis.
Definitiv, Kevin, weil am Ende fragt dich auch keiner mehr, wie du diese Spiele bestritten hast, sondern wir gucken dann alle irgendwann nur noch auf die Ergebnisse und lesen dann, okay, Viertelfinale, Players Championship 20, Gabriel Clemens, sehr ordentliches Turnier und Darts ist am Ende genau wie Fußball, genau wie Tennis oder jede andere Sportart, wo es wirklich rein um das Ergebnis geht, ist immer nur ein Ergebnissport und da hat Gabriel Clemens die ersten 4 Matches gewonnen, das Viertelfinale dann mit 1:6 gegen Kevin Dötz verloren. Trotzdem war das unterm Strich ein sehr guter Tag für ihn, weil es ist, glaube ich, nicht immer wichtig, wie du spielst, sondern du brauchst auch in einer gewissen Phase einfach mal Ergebnisse. Und ich glaube, da wird Gabriel Clemens sagen, okay, ich habe zwar hier 4 von 5 Partien unter 90 im Schnitt gespielt, trotzdem stand ich im Viertelfinale und habe am Ende auch wirklich so gut gespielt, wie ich musste, war in entscheidenden Momenten da und ich nehme da lieber ein Viertelfinale mit und spiele 4-mal unter 90, anstatt dass ich hier irgendwie 2-mal über 100 spiele und komme nicht über die zweite Runde hinaus.
Muss mich hier auch gerade ganz kurz korrigieren, gegen Menzies hat er dann doch eine 94 gespielt, also das Achtelfinale war deutlich besser, das stimmt, und im Viertelfinale allerdings dann deutlich abgefallen im Niveau, da verliert er mit 1:6 gegen Kevin Dötz. Das ist natürlich, ja, so dieser letzte Schritt, der immer noch fehlt, ne? Gabriel Clemens, der, das haben wir schon häufig erwähnt, der höchst platzierte Spieler in der Order of Merit ohne PDC-Titel und das ja insgesamt bei 7 Finalteilnahmen auch, also so nah war er jetzt ja nicht gekommen am Montag hier in Barnsley, aber trotzdem, also das fehlt noch so ein bisschen in seiner Vita. Einen guten Tag gespielt hat auch Florian Hempel aus deutscher Sicht, der spielt ein Achtelfinale, verliert dort dann gegen Callum Ritz, keine Schande bei der Form von Callum Ritz in dieser Woche, aber zuvor Florian Hempel mit teils überragenden Leistungen, wenn ich da vor allen Dingen an das deutsch-deutsche Duell gegen Martin Schindler denke, in Runde 2, da spielen beide über 100 und Florian Hempel setzt sich mit 6:3 durch, also Florian Hempel hatte diese Woche insgesamt echt einen guten Touch.
Das auf jeden Fall. Und vor allem auch, wenn wir mal den ersten Tag noch ausklammern und dann so ab Players Championship 20 über die Leistung von Flo Hempel reden, dann wird ihm das sehr viel Kraft geben und auch sehr viel Selbstvertrauen für die kommenden Wochen, weil genau dieses Achtelfinale, was du ansprichst, nichts unter 90 gespielt, das Schlechteste waren 93 Punkte, dann dieses Klasse-Match gegen Martin Schindler in Runde 2. Also da hat er wirklich gezeigt, dass er das weiterhin auch kann, und er hat an dem Tag dann auch diesen Schalter gefunden, und vielleicht wird er sich da auch gesagt haben nach diesem Tag, ja Mensch, es geht doch, wo war das in den vergangenen Wochen, in den vergangenen Monaten? Dieses Achtelfinale war wichtig, nicht nur fürs Selbstvertrauen, sondern auch, um da wieder ein bisschen Kohle einzuspielen, und es sind ja noch ein paar Players Championship Turniere, jetzt hat er sich auch noch für ein European Tour Event qualifizieren können, also vielleicht geht da auch noch was dann Richtung Weltmeisterschaft. Da hat er sich jetzt zumindest in eine bessere Position gebracht, ohne jetzt hier wirklich ganz groß die Euphorie entfachen zu wollen.
Tatsächlich, also wenn er jetzt diesen Modus beibehält und relativ häufig dann 2-3 Runden übersteht, dann könnte das echt noch klappen. Es sind jetzt 2250 Pfund Rückstand. Florian Hempel, das ist auch sehr gut, hat sich für 2 der letzten 3 European Tour Events qualifiziert. Also es kann noch was gehen. Da wird natürlich dann die European Tour auch richtig wichtig. Da vielleicht jeweils die erste Runde überstehen und er wäre tatsächlich wieder im Rennen. Und das kommt natürlich jetzt fast schon unverhofft aus Berichterstatter-Sicht, weil er wirklich echt ein ganz, ganz schlechtes Jahr spielt, aber jetzt deutlich verbessert sich gezeigt hat, und vor allen Dingen, es wäre für ihn ja sportlich überlebensnotwendig, um die Tourkarte zu halten in diesem Jahr. Er muss dafür die WM-Quali schaffen, das ist glasklar. Ansonsten noch der Vollständigkeit halber, die anderen Deutschen, also Schindler haben wir erwähnt, geht in Runde 2 gegen Hempel raus. Ebenfalls in Runde 2 ist Endstation für Ricardo Pietreczko gegen Richie Burnett. Das ist ja ein Spiel, das muss er eigentlich gewinnen, aber da war er wirklich nicht gut in Form. Daniel Klose verliert in Runde 2 gegen Raymond van Barneveld. Vielleicht noch ein paar Namen der Spitzenspieler, ein paar Leistungen da erwähnt. Michael Smith spielt im Viertelfinale, das beste Ergebnis in dieser Woche für ihn. Gavin Price geht in Runde 3 raus gegen Jules van Dongen, der eine überragende Woche spielt, der US-Amerikaner so gut wie noch nie zuvor. Und Michael van Gerven verliert in Runde 1 gegen Graham Usher mit einem 88er Average. Wright ebenso in der ersten Runde raus gegen Richie Burnett. Und über so ein paar Lowlights dieser Woche, und dazu gehört auch Michael van Gerven, werden wir gleich noch sprechen. Machen wir weiter mit dem 21. Event der Players Championship. Es war das letzte in dieser Woche am Dienstag in Barnsley und es ist das Highlight aus deutscher Sicht. Gavin Price gewinnt das Turnier, das ist keine Überraschung. Er hat jetzt damit 3 der letzten 5 Players Championship Events gewonnen, plus 2 European Tours in diesem Jahr und den World Cup. Also wirklich ein sehr, sehr gutes Jahr, was so die Turniersiege anbetrifft für Gavin Price. Er gewinnt im Finale gegen Daniel Klose, ein unfassbarer Erfolg für den Mann aus Mittelfranken. 8.000 Pfund spielt er damit ein. Zuvor stand er nach 8 Monaten auf der Tour bei 8.500 und das sagt alles aus.
Und es zeigt auch, dass wenn du in diese vorderen Regionen dann bei diesen Players Championship Turnieren auch vordringen kannst, dann ist das auch sehr lukrativ. Wir haben das bei Callan Ritz gesehen, nicht nur für das Portemonnaie, sondern dann auch für bestimmte Races. Da will ich jetzt bei Daniel Klose nicht irgendwas anfangen oder so, sondern auch einfach mal zu zeigen, wenn du da wirklich vorstößt, Viertelfinale, Halbfinale oder dann auch Finale, dann wird es richtig interessant. Und er hat einen fantastischen Tag gespielt, wie ich finde, 3x über 100. Und wenn man sich das auch anschaut, wen er da alles geschlagen hat. Er hat Gabriel Clemens im deutsch-deutschen Duell rausgenommen, er hat den Weltmeister Michael Smith besiegt, er hat den zweifachen Champion Peter Wright geschlagen, er hat Chris Dobie, den Masters Champion, rausgenommen und er hat Gavin Price auch wirklich über 14 Legs am Ende gefordert. Das war nicht irgendwie so ein 8-1, 8-2 lockeres Ding für den Iceman, sondern Daniel Klose hat sich in dieser Partie gehalten und musste Gavin Price auch zur Arbeit zwingen in diesem Finale, und das ist einfach schön zu sehen. Egal wie ein Wright, egal wie ein Smith oder ein Dobie auch gespielt hat, Daniel Klose hat diese Leute rausgenommen an diesem Tag und nicht nur einen, sondern mehrere hintereinander, und das ist wirklich fantastisch aus seiner Sicht.
Und um sein gesamtes Jahr nochmal einzuordnen oder diese Leistung in sein Jahr einzubetten, bei den 20 Turnieren zuvor, auf der Pro Tour. Ist er 12-mal in der ersten Runde ausgeschieden, hat also 0 Pfund Preisgeld eingespielt und 8-mal in der zweiten Runde stand er immerhin. Er ist nicht einmal über die zweite Runde hinausgekommen und jetzt schafft er das zum ersten Mal, indem er Gabriel Clemens in der zweiten Runde besiegt, aber er legt dann noch Siege über Michael Smissen mit einem 11-Data im Decider, über Adam Gavlas, UK Open-Halbfinalist, über Masters-Champion Chris Doby und über Peter Wright als zweifachen Weltmeister nach, zieht ins Finale ein. Also das kam wirklich aus dem Nichts. Das habe ich auch im Kommentar der englischen Kollegen im Stream immer wieder gehört. Where does this come from? Habe ich auch in meinen NTV-Text über Daniel Klose, habe da einen kleinen Bericht drüber gemacht, habe das da auch immer wieder eingebettet, um einfach auch dem Otto-Normal-Leser deutlich zu machen, wie verrückt, wie kurios, wie nicht absehbar dieser Erfolg kam.
Ja, da hast du absolut recht, Kevin. Und mich hat das auch wirklich sehr überrascht, auch dass er dann diesen Schritt ins Finale gehen konnte, weil er spielt im Halbfinale gegen Snakebite Peter Wright. Und klar, wir haben in diesem Jahr noch ein paar Players Championship Turniere. Nur man darf auch nicht vergessen, bei Wright ist in der Hinsicht auch ein bisschen Druck auf dem Kessel, weil der Stand jetzt, auch wenn ihr das vielleicht jetzt nicht glauben magt oder so, aber Stand jetzt wäre Peter Wright beispielsweise für die Players Championship Finals, also diese Generalprobe vor der Weltmeisterschaft, nicht qualifiziert. Der steht da in diesem Ranking aktuell auf Platz 91 und muss dann noch ein bisschen was leisten, um unter die Top 64 zu kommen. Und da wäre ein Finaleinzug für Peter Wright schon mal wieder ein bisschen besser gewesen, weil er da vielleicht auch für die kommenden Turniere ein bisschen weniger Druck gehabt hätte. Und dass er die Partie dann auch gewinnen kann, dass er die auch sehr souverän gewinnen kann mit 7-3, wirklich ein fantastisches Match spielt, das finde ich beeindruckend. Und was auch schön zu sehen war, ist, weil wir immer wieder darüber sprechen, warum schafft es beispielsweise ein Kevin Dötz ins Finale oder so und warum kriegen das die Deutschen mal nicht so hin? Und jetzt hat es mal einer aus der Riege abseits von Gabriel Clemens und Martin Schindler, in dem Fall jetzt mit Daniel Klose geschafft, wirklich einer, wo du es überhaupt nicht auf der Rechnung hattest.
Daniel Klose, damit auch erst der vierte Deutsche insgesamt in der Geschichte der PDC, der ein Pro Tour, ein Ranking-Finale erreicht, nach eben Gabriel Clemens, der hatte 7-mal geschafft, Max Hopp 3-mal und Martin Schindler, der steht ebenfalls jetzt genau wie Daniel Klose bei einer Finalteilnahme. Klose hat damit übrigens jetzt sehr gute Chancen auf die Teilnahme an den Players Championship Finals, das sollte sich ausgehen, wie man in Österreich sagen würde, anders als zum Beispiel bei Peter Wright, ist er tatsächlich da jetzt im Feld, stand jetzt und er ist auch nur noch 1.000 Pfund hinter einem WM-Startplatz. Also auch das kann eventuell klappen. Er ist jetzt auch für Jena an diesem Wochenende qualifiziert. Da vielleicht eine Runde überstehen, dann wäre das schon ein weiterer großer Schritt. Also auch da hat er jetzt so eine kleine Außenseiterchance und das kann dann für deutsche Darts-Fans richtig intensiv werden, wenn wir vielleicht bis zu 6 Spieler im Ellipelli hätten. Aber das ist natürlich jetzt noch Träumerei. Ansonsten war aber dieser letzte Pro-Tour-Tag in Barnsley auch aus deutscher Sicht ansonsten ein ganz guter. Clemens als einziger vor der dritten Runde ausgeschieden, eben gegen Klose. Ansonsten aber Pietreczko in Runde 3 mit 5-6 gegen Noppert raus. Hempel immerhin auch wieder in der dritten Runde gegen Mario van den Bogarde war dann Endstation. Und Martin Schindler erreicht ein Achtelfinale, verliert dann gegen Luke Humphreys. Die drei Österreicher an diesem Tag übrigens alle in der ersten Runde raus. Sprechen wir vielleicht jetzt zum Abschluss dieser Players Championship Events über so ein paar Sorgenkinder, habe ich es mir notiert. Einmal müssen wir Michael van Gerven sicherlich erwähnen, der auch an diesem dritten Tag in der ersten Runde rausgeht gegen Graham Hall. Also er hat jetzt 4 Spiele absolviert und 3 davon verloren. Also einmal in der zweiten Runde raus, danach 2 Erstrundenniederlagen. Das war wirklich gar nichts für Michael van Gerven in dieser Woche.
Nein, für seine Verhältnisse, für seine Ansprüche hätte er sich wahrscheinlich auch zu Hause auf die Couch legen können. Da wäre wahrscheinlich mehr rausgesprungen für MVG. Und das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Also ich meine, es sind jetzt 3 Turniere und van Gerven hat da überhaupt nichts abgerissen. Kommt da wirklich, ja, wie Michael van Gerven sich das auch vorstellt, rein mit einem Whitewash, glaube ich, beim 19. Event gegen Tony Martinez. Dann geht er gegen Menzo raus und dann verliert er an den darauffolgenden Tagen Back-to-Back gegen Graham Usher. Also da muss man sich dann schon auch mal die Frage stellen, auch wenn er jetzt nicht immer unfassbar schlecht gespielt hat, wenn man jetzt nur mal auf die Statistiken schaut. Aber vielleicht, ich will nicht sagen, belegt das meine These, weil ich da auch nicht irgendwie als Schweinchen schlau oder so daherkommen möchte. Nur mir fehlt bei van Gerven so ein bisschen aktuell dieses Verständnis dafür, wann spiele ich was. Also er macht Pausen, verbringt die Zeit mit der Familie, das ist alles vollkommen in Ordnung. Da bin ich der Letzte, der dagegen was sagt. Nur die Frage ist, wie geht sich das vielleicht in der Konstanz aus? Klar kommen jetzt viele Major-Turniere, nur so ein Ding ist jetzt sicherlich auch für das Selbstvertrauen nicht irgendwie gut. Du machst Urlaub, kommst jetzt zurück und an den 3 Tagen geht wirklich absolut gar nichts ergebnistechnisch. Und das ist gerade so ein bisschen das Schwierige, was ich bei Van Gerven finde, dass so dieses Verständnis, wann spiele ich was und wann lasse ich ein Turnier aus, aktuell so ein bisschen fehlt, weil für mich wirkt das immer so ein bisschen wie Lotterie. Also manchmal geht sich das aus, wenn er die Pause macht und dann gewinnt er ein großes Turnier und manchmal fällt er da richtig böse auf die Nase.
Ansonsten habe ich mir als Sorgenkind auch noch Raymond van Barneveld, also Michael van Gerwens Landsmann, notiert. Der hat jetzt seit einigen Wochen auch wirklich gar keine gute Form, ist nicht so gut über den Sommer gekommen. Aber es sollte noch irgendwie klappen mit der World Grand Prix Teilnahme. Allerdings ja, hat er da jetzt echt einiges liegen gelassen, wenngleich, ja, das wird schon noch reichen, denke ich, auch jetzt ohne weitere European Tour Qualifikation. Ein ganz, ganz dickes Sorgenkind ist allerdings Johnny Clayton, denn was der diese Woche gespielt hat, das passt unter gar keine Kuhhaut. Also da scheint es auch mental tatsächlich nicht so gut auszusehen. Hat er jetzt auch erwiesenermaßen eine ganz, ganz schwierige Zeit im Privaten, hat ja dann auch die Turniere in Down Under ausgelassen aus diesem Grund. Und da geht gar nichts aktuell. Also seine Erstrunden Niederlagen, immer in der ersten Runde eben ausgeschieden gegen Ryan Meikle, Cram Crabtree und John Henderson. Insgesamt gewinnt er nur 4 Legs. Also um ihn müssen wir uns aktuell Sorgen machen.
Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also über die Distanz Best of 11 und dann auch 3 Tage nur 4 Legs. Also Johnny Clayton ist ein herausragender Zocker und wir wissen alle, mit welchen Problemen er da auch zu kämpfen hat. Das ist ja durchs Matchplay auch dann bekannt geworden. Und da kann man dann einfach auch nur hoffen, dass die Birne bei Johnny Clayton dann auch irgendwann wieder sich mehr auf Darts fokussieren kann, weil das ist einfach der Schlüsselfaktor. Der kann herausragend spielen, das hat er gezeigt. Aber wenn du im Kopf nicht 100% an Bord bist, dann funktioniert das nicht, egal wie gut du bist.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir Barnsley rund jetzt mit dem Blick auf die Qualifikationsturniere, die am Mittwoch noch stattgefunden haben. Da müssen wir zum einen über die Eurotour-Quali für Hildesheim, das ist das letzte Turnier, was im Rahmen der European Tour stattfindet, Mitte Oktober, sprechen. Martin Schindler ist für dieses Event natürlich auch wieder gesetzt an Position 14. Gabriel Clemens, Ricardo Pietreczko über die Host-Nation-Regel ebenfalls drin, mussten den Qualifier nicht spielen. Florian Hempel und Daniel Klose sind angetreten. Pascal Rupprecht übrigens war ja die gesamte Woche jetzt auch wieder nicht dabei. Dadurch schwinden natürlich seine Major-Chancen oder seine WM-Chance vor allen Dingen auf ein Minimum. Das aber nur am Rande. Sprechen wir über Florian Hempel und Daniel Klose. Daniel Klose hat die Qualifikation nicht geschafft, geht raus gegen Martin Klärmarker direkt im ersten Match. Florian Hempel allerdings, der hat sich für Hildesheim qualifiziert und das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Erfolg für seine WM-Chancen, denn er ist jetzt eben nicht nur an diesem Wochenende in Jena dabei, sondern auch in Hildesheim und es bestätigt einfach diese gute Woche von Florian Hempel, der danach allerdings auch abgereist ist, also hat die World Series Finals Quali dann gar nicht mehr mitgenommen.
Ja, und es bestätigt auch immer eins, was du irgendwo im Sport auch nicht trainieren kannst, das ist Selbstvertrauen. Du kannst viele, viele Darts werfen, du kannst immer wieder gute Scores haben, nur du musst im Wettbewerb dann eben auch das, was du im Training machst, umsetzen können. Und das hat jetzt wieder geklappt. Das ist auch vom Schnitt her, von den Zahlen her, auch bei diesem Qualifier wieder deutlich besser gewesen, was Flo Hempel da gespielt hat. Und er hat dieses Selbstvertrauen mitgenommen. Und ja, vielleicht sehen wir da jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten wieder einen veränderten Flo Hempel, den wir auch in seinem ersten Tourcard-Jahr gekannt haben, weil er zeigt einfach durch diese Leistung auch, dass er ein fantastischer Spieler ist. Und ja, also ich wünsche ihm da wirklich nur das Beste und hoffe, dass er da jetzt noch ein bisschen was abreißt in den letzten Monaten von 2023.
Dann machen wir weiter mit der World Series Finals Quali. Florian Hempel, wie erwähnt, eben nicht dabei gewesen, aber ja, die anderen Deutschen, bis auf Ricardo Pietreczko, hatten einen überragenden Tag. Dazu jetzt gleich mehr. Ricardo Pietreczko, fangen wir mit ihm an, verliert gegen Graham Usher. Das ist eine Partie, ja, die sollte er eigentlich gewinnen, wenngleich wir sagen müssen, Graham Usher hatte hier ja so etwas wie den Darts-Tag seines Lebens, denn der ist tatsächlich durchmarschiert und hat sich qualifiziert für das World Series Finals Event am übernächsten Wochenende in Amsterdam. Die drei anderen Deutschen, Gabriel Clemens, Martin Schindler, Daniel Klose, sind aber auch alle dabei. Also wir haben drei Deutsche in Amsterdam beim zugegebenermaßen mit Abstand unwichtigsten Major-Turnier, aber trotzdem, das gibt 5.000 Pfund erstmal die man sicher hat. Und das ist am Ende wirklich ein herausragender Erfolg. Also durch dieses Feld durchmarschiert zu sein, das ist à la Bonheur. Martin Schindler schlägt im entscheidenden Match niemand geringeren als Jan van Veen mit einer überragenden Leistung. Gabriel Clemens übersteht Matchstarts gegen Kim Heibrechts, dramatischer Decider. Kim Heibrechts verpasst drei Darts auf die Doppel-18. Gabriel checkt dann souverän das Match. Und Daniel Klose, der kommt hier auch einfach mal durch, schlägt unter anderem Mike de Decker und dann eben auch noch Richie Burnett. Und Daniel Klose hat auch profitiert, er hätte eigentlich in der ersten Runde gegen Gary Anderson rangemusst. Gary Anderson aber genau wie James Wade hat zwar gemeldet, aber die sind dann einfach nicht angetreten. Das fand ich auch lustig, aber das nur am Rande.
Ja, dieses Quäntchen Glück brauchst du dann vielleicht auch mal oder dieser flapsige Spruch, wenn's läuft, dann läuft's. Das war bei Daniel Klose auch der Fall. Er hat davon profitiert und am Ende seine Hausaufgaben gemacht und dieses Ergebnis ist aus deutscher Sicht wirklich fantastisch, dass drei bei den World Series of Darts Finals mit dabei sein werden und wie du das auch schon richtig gesagt hast, da geht es nicht um Ranglistenpunkte oder hat jetzt einen ganz hohen Stellenwert nur für die Spieler, die das eben, Daniel Klose vielleicht mal so ein bisschen ausgeklammert, weil das eben semi-professionell ist, aber gerade auch so Gabriel Clemens oder Martin Schindler, wo wir ja auch wissen, Martin Schindler ist jetzt noch nicht allzu lange Papa beispielsweise. Das ist immer wichtig, sich für Turniere zu qualifizieren, Preisgeld einzuspielen, egal ob die für die Rangliste zählen oder nicht, weil ja, damit füllst du den Kühlschrank und ich meine, es ist auch ein weiterer Titel. Wenn sie da ein gutes Ergebnis holen, dann gibt ihnen das auch Selbstvertrauen, egal ob das die World Series of Darts Finals sind oder die Weltmeisterschaft.
Und wir dürfen nicht vergessen, mit einem Finaleinzug dort ist vielleicht auch mal möglich, dann wäre man auch beim Grand Slam sicher dabei. Aber das auch nur eine Randnotiz. Also Martin Schindler, Gabriel Clemens, Daniel Klose, das ist eine Rekordzahl. Drei Deutsche werden bei den World Series Finals in Amsterdam dabei sein. In der nächsten Folge werden wir natürlich auch da auf dieses Turnier nochmal gesondert blicken in einer Vorschau. Ansonsten sind durchgekommen aus niederländischer Sicht immerhin ein Spieler, Dirk van Dijvenbode. Damit kann Darts Holland aber nicht zufrieden sein, denn in der entscheidenden Runde scheitern gleich fünf Spieler. Jan van Veen, Jeffrey Sparidans, Danny van Treib, Danny Jansen und Richard Veenstra. Also es hätten niederländische Festspiele in Amsterdam werden können. Jetzt sind aber nur neben Van Dijvenbode eben die schon gesetzten Van Gerven und Noppert dabei. Also das finde ich auch interessant für Van Dijvenbode. Vielleicht aber die Chance, ja die Scharte aus dem Feuer auszumerzen. Ne? Er hatte ja da das Finale dann erreicht in Amsterdam und er will jetzt natürlich den nächsten Schritt gehen.
Ja, das ist noch so dieses letzte Puzzleteil, was bei Dirk van Dijvenbode fehlt, dieser, ich nenne es jetzt mal Major- beziehungsweise TV-Titel. Das clustert ja auch jeder immer so ein bisschen unterschiedlich. Auf jeden Fall will er mal so ein großes Ding auch gewinnen, wenn er weiß, die Scheinwerfer sind an. Und vielleicht ist da aus niederländischer Sicht auch der Druck ein bisschen höher, da irgendwie produzieren zu müssen, weil man eben weiß, man hat jetzt nicht so viele Eisen, die man da im Feuer hat, sondern jetzt eben schon mit Van Dijvenbode, mit Noppert, mit Van Gerven zwar drei ganz starke, aber die müssen vielleicht auch ein bisschen liefern, damit die Stimmung in Amsterdam nicht frühzeitig schon abgekühlt wird.
Ansonsten sich qualifiziert haben, neben Graham Usher, den habe ich schon erwähnt, auch Ricky Evans und Keegan Brown sowie William O'Connor. Gut, dann würde ich sagen, haben wir auch das abgehakt und können jetzt so ein bisschen rund um den Globus kurz schauen, wie wir es immer machen oder auch die Rubrik Sonstiges, die wir jetzt hier so ein bisschen aufleben lassen, auch in dieser Folge. Wir haben ein paar Themen, zum Beispiel in Neuseeland haben wieder zwei Turniere auf dem Weg zur Weltmeisterschaft stattgefunden. Dort sieht aber alles danach aus, als würde sich der haushohe Favorit dieser Tour, Ben Robb, dann eben für den Ali Pelli qualifizieren. Da dürfte nichts mehr schiefgehen. Dann haben wir mal wieder Leonard Gates, den wir lobend erwähnen müssen, der wirklich beginnt, diese World Seniors Tour regelrecht zu dominieren, Christian.
holt sich jetzt den nächsten Titel, gewinnt das World Seniors Darts Matchplay und auch in einer Art und Weise, wie er das gewinnt. Also er kommt vielleicht noch ein bisschen schleppend rein, dagegen Colin McGarry spielt da Mitte 80 im Average, aber danach das Viertelfinale über 20 Legs gegen David Cameron, einen Average von über 100, 101 um genau zu sein, also ein überragender Wert. Dann spielt er Mitte 90 gegen Paul Hogan, Crocodile Dundee, Mr. Riley's Qualifier, immer bei den UK Open gewesen, und dann schlägt er im Finale Jim McEwen und kann sich da den nächsten Titel holen bei der World Seniors Darts Tour. Also ja, das macht auch richtig Bock, ihm zuzuschauen. Der ist eine gute Persönlichkeit, hat da auch sehr viel Energie mit auf der Bühne und spielt ganz nebenbei auch wirklich herausragende Darts.
Vielleicht da auch noch ein paar Namen genannt. Phil Taylor, der gewinnt gegen John Part in einem sehr, sehr spannenden, nicht aber hochklassigen Match in der ersten Runde mit 9-7, verliert dann gegen Paul Hogan mit 6-8 im Viertelfinale. Und ansonsten, ja, vielleicht noch Glenn Durant sollten wir auch noch erwähnen. Der geht auch schon in der ersten Runde raus gegen Jim McEwen, den späteren Finalisten, mit 7-9. Ansonsten, was habe ich hier noch auf dem Zettel? Zum Beispiel Chris Dobie, der von Unicorn wechselt zu Target. Also Unicorn blutet immer weiter aus, ist jetzt auch kein Geheimnis mehr gewesen, dass Chris Dobie zu Target wechselt. Also das war so das am schlechtesten gehütetste Geheimnis auf der Tour, fand ich.
Ja, das ist schon sehr beeindruckend zu sehen, wie Unicorn auch seine Spieler ziehen lässt und was sie vor allem auch für einen Aderlass gehabt haben im vergangenen Jahrzehnt. Das hat alles so ein bisschen angefangen damals mit Phil Taylor nach der WM 2014, als der dann zu Target gegangen ist. Und wenn man sich nur mal die Namen anschaut, die man verloren hat in Richtung Target, das ist nicht nur Taylor, sondern das ist Lewis gewesen, das ist dann auch Van Barneveld gewesen, Michael Smith, der ist jetzt zwar nicht zu Target, aber den hat Unicorn beispielsweise auch verloren. Joe Cullen war auch bei Unicorn gewesen, ist dann zu Winmow gegangen. Also da merkt man auch schon, die Priorität vielleicht von Unicorn verlagert sich, und Target ist mittlerweile auch der Marktführer, hat die ganz großen Spieler unter Vertrag, und man beginnt auch immer mehr sich ja auch in der 1B-Reihe zu bedienen und geht nicht mehr nur ins ganz hohe Regal. Und Chris Dobie, ja, bin ich auch mal gespannt, weil neuer Ausrüster bedeutet auch immer neue Darts, und jetzt so in dieser Phase Matchplay, sage ich schon, wo es dann Richtung Weltmeisterschaft geht, sehr, sehr interessant und auch mutig, weil das braucht immer ein bisschen Zeit, glaube ich, sich an neue Darts zu gewöhnen.
Dann noch ein ganz, ganz interessanter Punkt, und zwar hat die Darts Regulation Authority, die DRA, die Strafen für die Spieler in den vergangenen Jahren veröffentlicht. Das ist immer etwas, worauf Darts-Freaks sehr, sehr gespannt sind. Jetzt hatte man das Gefühl, dass da jetzt gar nichts mehr kommt, aber jetzt wurden auf einen Schlag die ganzen Strafen aus 21 und auch aus 22 veröffentlicht, und das ist tatsächlich sehr, sehr interessant, sich da mal durchzuklicken. Wir werden dazu eine Patreon-Folge aufnehmen. Das hier die Ankündigung, denn es ist wirklich sehr, sehr interessant, sich darüber mal auszutauschen und auch über vielleicht auch Sinn und Unsinn so von einzelnen Strafen. Dass die folgende Strafe sinnvoll ist, wenngleich man sicherlich über das Strafmaß noch streiten kann und auch streiten wird, das ist aber unbestritten, denke ich, denn wir sprechen über den jungen Mann Bradley Phillips, ein Spieler, der auf der Challenge Tour, war es, meine ich, Spiele absolviert hat und dort mit einem gefälschten Corona-Test aufgelaufen ist. Das ist dann aufgefallen. Er hatte einen angeblich negativen Corona-Test vorgelegt, dieser war aber gefälscht, und er hat wissentlich als Corona-Infizierter dort gespielt, und er soll auch so die DRA 3 PDC-Offizielle angesteckt haben. Also das ist so, ja, der unrühmliche Talking Point der heutigen Folge.
Ja, genau, das ist sozusagen das, mit dem wir die erstmal Folge, bevor wir dann noch zu dem Interview kommen, sozusagen abrunden werden. Und wie du schon sagst, also das wäre wahrscheinlich auch irgendwie gar nicht aufgefallen, sondern während dann am Sonntag gespielt wurde, da wurde die Marshall Arena dann mal wegen einem Feuertest bzw. Feueralarm evakuiert. Und da machte dann die Runde von diesem Fake-Test sozusagen da die Runde. Und deswegen ist man da nochmal, oder wollte man da nochmal auf Nummer sicher gehen. Die Verantwortlichen haben ihn dann nochmal getestet, und da kam dann raus, hey, das ist gar kein negativer Test, sondern du bist tatsächlich doch positiv. Und ja, da hat man ihn jetzt gesperrt. Das ist 2021 passiert, also es ist eine 4-Jahres-Sperre. Deswegen kann er jetzt vor dem 14. Februar 2025 nicht mehr spielen. Und ganz ehrlich, ja, da gab es zu der Zeit Regeln und an die musst du dich halten. Und wenn du dich daran nicht hältst, dann darfst du dich auch ja nicht wundern, wenn du dann auch so eine saftige Strafe bekommst. Also von daher finde ich schon, dass die DRA da auch konsequent gehandelt hat, auch konsequent handeln musste, weil du legst Regeln fest, du willst da eine sichere Umgebung schaffen und dann hält sich einer nicht dran. Von daher finde ich absolut nachvollziehbar und vertretbar.
Und mehr zur DRA auch allgemein, also was ist das für eine Organisation, welche Rolle, welche Aufgabe hat die, werden wir dann eben bei Patreon besprechen. Ab 3 € im Monat seid ihr dabei und könnt diese Zusatzfolgen hören. Gut, dann machen wir jetzt weiter, runden die Folge ab mit dem Interview, das ich mit Philipp Brzezinski, dem Medienchef der PDC Europe, geführt habe. Passt auch deshalb ganz gut, weil wir jetzt zum Abschluss der Folge auch immer den Blick voraus wagen und ganz konkret auch auf das European Tour Event in Jena, was ab morgen stattfindet, zu sprechen kommen. Das thematisieren wir auch kurz im Interview. Ansonsten geht es dabei vor allen Dingen auch um die PDC Europe Super League, die ja dann im November stattfindet und wo einfach so ein paar Fragen aufgekommen waren, zum Beispiel auch zum Startgeld für die Qualifier, das relativ üppig ist und was viele Leute kritisiert haben. Auch dazu hat sich Philipp geäußert im Interview. Wir hören mal rein, sprechen im Nachhinein noch kurz drüber und werden natürlich dann auch zum Abschluss tatsächlich über Jena nochmal konkret sprechen, gerade mit Hinblick auf das World Grand Prix Race. Jetzt aber erstmal Philipp Brzezinski, Medienchef der PDC Europe. Viel Spaß. Er ist jetzt zum wiederholten Male bei uns im Podcast zu Gast hier bei Checkout. Sein Name ist Philipp Brzezinski. Er ist Medienchef der PDC Europe und Master of Ceremonies bei den PDC Europe Turnieren. In dieser Rolle wird er auch in Jena an diesem Wochenende zu sehen sein. Hi Philipp, grüß dich.
Hi Kevin, freut mich, dass ich hier ja als Wiederholungstäter wieder mit dabei sein darf.
Jena, ich habe es gerade angesprochen, es wird das drittletzte Turnier sein auf der European Tour in diesem Jahr. Also die Zeit rennt, es folgen noch Budapest und Hildesheim. Wie fällt denn das Zwischenfazit aus nach so rund 2/3 auf der European Tour aus Sicht der PDC Europe?
Ja, ich glaube, wir können sehr, sehr zufrieden sein. Zum einen natürlich hier der sportliche Aspekt. Ich glaube, wir haben ja aus dartspielerischer Sicht, glaube ich, tolle Leistungen erlebt mit 8 verschiedenen Siegern bei 10 Events bisher. War die ganze Sache auch sehr, sehr umkämpft. Also ich glaube, auch auf der European Tour zeigt sich, es wird alles immer noch enger, noch kompetitiver, auch wenn man sieht, wie die Finals dann ausgegangen sind. Also da ist wirklich jetzt mittlerweile auch eine ganze Latte an Spielern, die dann so ein Event auch gewinnen können. Das trägt natürlich zur Spannung und zum Entertainment bei den Events bei. Und ich glaube auch aus Veranstaltersicht sind wir sehr, sehr glücklich. Es war ja 2023 jetzt quasi so das erste Jahr, wo wir dann auch wieder mit komplett in Anführungszeichen frischen Tickets gestartet sind. Im letzten Jahr haben wir dann ja auch noch aufgrund der Corona-Krise viele Alt-Tickets quasi abgearbeitet, ja, wo Zuschauer, wo Fans noch Tickets aus den Jahren 2020, 2021 hatten. Und dieses Jahr 2023 war also jetzt der erste frische Start wieder. Und wir können sehr, sehr zufrieden sein mit den Zuschauerzahlen. Das sieht gut aus. Das freut uns natürlich auch, dass die Leute, dass die Dart-Fans dem Sport treu geblieben sind, dass es da keine Langzeitfolgen quasi gegeben hat.
Jetzt macht ihr in 2024, um da so ein bisschen vorauszuschauen, ja einen weiteren großen Schritt, indem ihr ein neues Land auf die European Tour Landkarte bringt mit der Schweiz. Zusätzlich wird es ein zweites Event in Belgien geben, also es wandelt sich immer mehr. Der Kalender, das hatte ich auch schon mit deinem Chef, mit Werner von Moltke besprochen, im Rahmen des World Cup of Darts in Frankfurt, wo ihr ja auch federführend dann immer von der Partie seid. Wann ist denn mit der Veröffentlichung von konkreten Daten zu rechnen, was den Kalender für 2024 auf der European Tour betrifft und welche offenen Fragen gibt es da noch, über die du berichten kannst, Stand jetzt?
Da gibt es tatsächlich gar nicht mehr viele offene Fragen. Wenn überhaupt noch, dann sind das 1-2 Detailfragen. Da geht es jetzt mittlerweile auch nicht mehr um die großen Events, also nicht um die Events mit Zuschauern. Das sind jetzt vielleicht noch der ein oder andere Qualifier, der vielleicht noch an eine andere Stelle rückt. Ansonsten ist es jetzt wirklich absolut in der Finalphase und da wird auch, während wir beide hier sprechen, weiterhin mit Hochdruck dran gearbeitet. Und wir können, glaube ich, in den nächsten paar Tagen schon davon ausgehen, dass der Kalender für 2024 dann enthüllt wird.
Ihr habt jetzt mit einer weiteren Enthüllung sozusagen für Aufsehen gesorgt, und zwar geht es um die PDC Europe Super League, über die wir natürlich jetzt auch maßgeblich sprechen wollen. Ist noch nicht ganz so lange her, wo ihr damit rausgegangen seid mit der Info, die viel diskutiert worden ist, weil es erneut ja eine kleine Modusanpassung gibt. Es gibt vor allen Dingen die Rückkehr des Qualifiers, die Eckdaten, die Rahmendaten haben wir hier im Podcast auch an anderer Stelle natürlich schon thematisiert, aber ich möchte jetzt natürlich die Chance nutzen, mit dir darüber zu sprechen und konkrete Fragen zu stellen. Also es wird in Bitburg stattfinden vom 7. bis 10. November. Es wird 18 Spieler geben, die fix eben ihr Ticket jetzt schon haben, davon 14 aus dem Vorjahr und 4 Wildcards, und daran schließt die erste Frage an. Warum habt ihr euch für die 4 Wildcards entschieden und warum gingen diese jetzt konkret an die Spieler Pascal Rupprecht, Liam Mendel-Lawrence, Christopher Tonders und Steffen Siebmann?
Ja, die Gründe für die verschiedenen Wildcards sind natürlich von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Wir schauen uns natürlich, nachdem jetzt so die Hälfte oder sagen wir mal so annähernd zwei Drittel der Saison gespielt sind, schauen wir natürlich, okay, wer ist uns besonders positiv aufgefallen? Ich glaube, bei Pascal Rupprecht erübrigt sich die Frage, als neu Tourcard-Holder Anfang dieses Jahres seine Tourcard geholt, und ich finde, er macht das auf der Pro Tour auch sehr, sehr anständig, wie er sich da zeigt, wie er sich präsentiert. Und von daher hat er diesen Platz in der Super League absolut auch verdient. Da gehört er hin unter die besten Dartspieler Deutschlands, die sich dann eben dort das WM-Ticket sichern können. Liam Mendel-Lawrence in diesem Jahr für 4 European Tour Events qualifiziert, hat definitiv von sich reden gemacht, hat auch gezeigt, dass er mit der Bühne umgehen kann, ja, dass er auch dort gute Darts spielen kann. Er zeigt das ja auch weiterhin auf dem WDF-Circuit, wo er immer wieder gute Erfolge holt. Also auch für Liam gilt ganz klar, eines unserer größten jungen Talente, die wir da haben. Und von daher war auch diese Wildcard für uns klar. Christopher Tonders, der war ja letztes Jahr zum ersten Mal mit dabei bei der Super League, hat sich dann nicht unter die Top 16 spielen können. Aber wie wir finden, als bester Deutscher in diesem Jahr auf der Development Tour hat er definitiv wieder Ausrufezeichen gesetzt. Und auch da wollen wir natürlich weiterhin junge Spieler auch fördern. Auch die Spieler, die zeigen, ja, dass sie eben gewillt sind, auch Reisen auf sich zu nehmen, nach UK zu fahren, nach England zu fahren, um dort die Events zu spielen. Von daher hat sich Christopher das auch erarbeitet, dieses Jahr wieder mit dabei zu sein. Und bei Steffen Siebmann war die Entscheidung einfach auf der Grundlage, dass er im letzten Jahr ja nur deshalb nicht dabei gewesen ist, weil er krankheitsbedingt nicht spielen konnte. Also ansonsten hätte er ja die Chance gehabt, sich nochmal unter die Top 16 zu spielen. Und was wir in diesem Jahr von ihm auf dem Floor gesehen haben, sind die Leistungen ansprechend. Er ist auch weiterhin bei den Qualifiern mit dabei auf der Challenge Tour. Und von daher wollten wir da auch einfach dem Sippi gegenüber sagen, hey, dass du da jetzt quasi krankheitsbedingt rausgefallen bist, da wollen wir dir jetzt durchaus die Chance geben, dich dann sportlich jetzt auch wieder unter die Top 16 zu spielen, und deshalb die Wildcard für Steffen Siebmann.
Und die größte Neuerung im Vergleich zum Vorjahr oder den Vorjahren ist sicherlich die Wiedereinführung von Qualifiern, auch etwas, was wir uns auch immer gewünscht haben, dass es wieder so eine offene Möglichkeit gibt, tatsächlich für jedermann dort reinzukommen in dieses Event. Warum sind es jetzt gleich 6 offene Plätze geworden? Liegt das einfach daran, dass ihr dann keine weiteren Spieler hattet, die ihr in Betracht gezogen habt für Wildcards, oder war diese Zahl von Anfang an relativ gesetzt in den Diskussionen?
Das hat auch ein Stück weit was damit zu tun. Also wenn man diese Wildcards vergibt, finde ich, dann muss man auch sagen, okay, hey, das ist für mich eine absolute 100%-Lösung. Und dann gab es natürlich auch einige weitere Namen, wo man sicherlich hätte drüber nachdenken können, eine Wildcard zu verteilen. Aber wir haben uns dann entschieden, wenn wir nicht zu 100% überzeugt sind, dann geben wir einfach diesen Platz mit in den Qualifier rein. Wir haben natürlich auch die Rufe aus den letzten Jahren, die haben wir natürlich auch gehört, dass das immer wieder gefordert worden ist, dass die Qualifier ja doch gern wieder eingeführt werden könnten. Und von daher wollten wir dem natürlich auch so ein bisschen Rechnung tragen. Und wir sind ja auch selber daran interessiert, dass dieses Event, dass diese Super League auch ein sportlich solides Fundament bekommt. Und ich finde, wenn man da sagen kann, hey, so und so viele Plätze sind da über den Qualifier, sind sportlich vergeben worden, dann tut das der ganzen Sache auf jeden Fall gut. Ich glaube, dass wir über die Jahre, wo wir den Qualifier jetzt nicht gespielt haben, das waren ja ursprünglich mal die Gründe, dass es einfach nicht möglich war, während der Corona-Krise das groß aufzuziehen, diese Qualifier. Ich glaube, dass wir in dieser Zeit mit unseren Wildcard-Entscheidungen durchaus ein glückliches Händchen gehabt haben, dass wir da gute Wildcards vergeben haben. Aber wenn man das Ganze wieder auf sportlich solide Füße stellen kann und sagen kann, wir machen Qualifier, dann wollen wir das auch tun. Und somit sind wir dem jetzt dann nachgekommen mit der Wiedereinführung der Qualifier.
Stichwort Qualifier, was die Terminierung dieses Events betrifft, der findet ja jetzt gut einen Monat früher statt als die eigentliche Super League. Warum dort dann im Rahmen von Hildesheim, wo ja dann auch noch Host Nation Qualis stattfinden für das European Tour Event, und warum nicht zum Beispiel am Wochenende unmittelbar vor der Super League? Also wie seid ihr dazu der Terminierung gelangt?
Ich hätte fast mit einer Gegenfrage geantwortet und hätte gesagt, warum nicht? Es ist natürlich, es ist auch immer kalendarisch bedingt, und es hat dann natürlich auch logistische Gründe. Ja, wenn wir einmal vor Ort sind in Hildesheim, wo ja sowieso grundsätzlich viele unserer Floor-Events spielen, dort sind die Gegebenheiten einfach sehr, sehr gut für diese Floor-Events, und dann hat es für uns einfach auch logistisch total Sinn gemacht zu sagen, hey, wir nehmen diese zwei Tage vor dem Host Nation Qualifier in Hildesheim noch mit. Das ist dann ein Tag, wo sowieso viele deutsche Dartspieler nach Hildesheim gereist wären, und denen das Ganze dann auch logistisch so einfach wie möglich zu machen und zu sagen, komm, dann kann man diese zwei Tage davor noch mitnehmen, ja, quasi den Hildesheim-Urlaub in Anführungszeichen noch ein bisschen ausbauen. Dann macht das natürlich einfach Sinn, und klar, logistisch, wir sind dann sowieso in Hildesheim, wir haben die ganze Anlage dort, haben die ganze Technik dort, und dann ist es von unserer Seite aus auch nur sinnvoll, das so zu machen.
Der größte Kritikpunkt im Rahmen der ganzen Veröffentlichung der Daten der Wiedereinführung von Qualifying, da habe ich jetzt immer wieder den Faktor Startgeld gelesen, also wenn es um die Quali-Turniere geht, wo man ja vier Möglichkeiten hat, also man kann in Summe vier Qualifikationsturniere mitnehmen, und die meisten werden das sicherlich auch tun, weil man ja jetzt auch nicht zwingend eins gewinnen muss, sondern weil es ja auch diese Order of Merit dann sozusagen gibt oder eine Punkterangliste. In Summe wären das, wenn man pro Quali-Turnier 55 Pfund jetzt veranschlagt, ja 220 Pfund bei vier Turnieren. Warum kostet das so viel? Das ist nämlich das, was man dann doch immer wieder kritisch hört oder kritisch angemerkt sieht.
Na, ich glaube, man muss es so ein bisschen einordnen, wenn man von so viel, wie du es gerade formuliert hast, spricht. Dieser Preis 55 Pfund, das ist auch das Startgeld, das man zum Beispiel für ein Challenge-Tour-Event bezahlt. Also das ist ja kein Betrag, den wir uns irgendwie ausgedacht haben oder der irgendwie aus der Luft gegriffen ist. Wenn man einen Host Nation Qualifier spielt für ein European Tour Event, dann zahlt man 105 Pfund für ein Event. Ich glaube, man muss es auch so ein bisschen in diesem Kontext sehen, und unterm Strich muss man natürlich auch sagen, es geht um nicht mehr und nicht weniger als die Qualifikation zur deutschen Elite-Liga, zu den besten 24 Dartspielern Deutschlands zu gehören, die noch nicht für die WM qualifiziert sind. Es geht um vier Tage live im TV, es geht um die Chance aufs WM-Ticket, womit man dann ja für die erste Runde bei der WM schon 7.500 Pfund sicher hätte. Also das sind natürlich alles Aspekte, die dann da auch mit reinspielen, aber das ist nicht irgendwie das Kreisturnier in Hintertupfing, da geht's um ordentlich was, und von daher, daran orientiert sich dann natürlich so ein bisschen auch der Startgeldpreis. Ich weiß auch, kriegen wir bei unseren Events natürlich auch mit, billiger hätten es die Leute gern immer, das weiß ich, das wissen wir, aber letztendlich, glaube ich, muss man so ein bisschen sehen, was der Gegenwert ist und worum es da geht, und ich glaube auch, wenn man die anderen oder die restlichen Startgeldpreise in der PDC sieht, dann ist das, glaube ich, ein absolut vertretbarer Wert, den wir da pro Event aufgerufen haben.
Du hast angesprochen, die Super League als solche wird ja dann vier Tage lang wieder gestreamt bei Sport1 im TV und auch natürlich im Netz. Wie viele Stunden pro Tag sind denn angesetzt? Wie viele Boards, mit wie vielen Boards plant ihr? Wie viel wird letztendlich dann auch gestreamt? Es ist jetzt nicht ganz einfach, so stelle ich es mir vor, sowas zu planen, zu koordinieren. Die Spieler spielen unterschiedlich schnell. Es gibt diesbezüglich immer wieder große Debatten, zum Beispiel um das Tempo von Liam Mendel-Lawrence, der sicherlich eine gute Rolle in diesem Event spielen wird. Aber wie geht ihr das dann an in der Planung?
Ja, das sind natürlich alles Sachen, über die wir uns auch unsere Gedanken machen natürlich. Es wird vom Modus her eigentlich ganz, ganz ähnlich sein wie das, was ihr im letzten Jahr schon gesehen habt bei der Super League. Also wir werden vier Gruppen haben, sechs Spieler. Das heißt, wir werden vier Boards auch haben, auf denen diese Gruppen spielen. Und pro Spielrunde wird dann eines dieser Spiele ja auf das Mainboard, auf eine kleine Bühne gezogen, auf das Main-Streaming-Board. Genau, und so werden wir da vorgehen. Das bedeutet, dass wir an den ersten beiden Tagen, also am ersten Tag haben wir quasi das Hinspiel in der Gruppenphase, am zweiten Tag dann das Rückspiel. An diesen beiden ersten Tagen werden wir so gegen Viertel vor eins anfangen zu spielen und werden so gegen Viertel nach acht abends dann fertig werden mit dieser Gruppenphase. Und dann haben wir an Tag 3 und an Tag 4 quasi ja, klassische European Tour Abend-Sessions. Also du hast dann am dritten Tag die Achtelfinals am Abend, die 8 Stück. Und dann wird von 19 bis 23 Uhr gespielt. Und das Ganze haben wir dann nochmal von 19 bis 23 Uhr für den letzten Tag, für den Finaltag, Viertelfinals, Halbfinals und Finale. Und genau, so ist der Plan, was davon genau im TV landet und was im Stream, also im Stream grundsätzlich erstmal alles, es wird vollständig gestreamt werden, wie viel im TV zu sehen sein wird, es wird der Löwenanteil sein dieses Events, das können wir auf jeden Fall sagen, wie viel es am Ende genau wird, das steht noch nicht ganz fest, da gibt es noch ein, zwei Details zu klären, aber es wird auf jeden Fall ganz, ganz viel Live-TV geben, das ist klar.
Insgesamt hat man ja jetzt das Event um einen Tag reduziert und auch um eine weitere Gruppenphase reduziert. Es wird jetzt stattdessen Achtelfinale geben, finde ich grundsätzlich gut, dass man da eine weitere K.O.-Phase hat, weil es irgendwie dann doch mehr Spaß macht zuzuschauen und auch besser zu verfolgen ist als diese endlos langen Gruppenphasen. Aber welche Entscheidung stand denn eher, dass man ein Achtelfinale einführt oder dass man nur 4 Tage statt 5 Tage das Ganze wuppen will?
Naja, auch das, wie auch die Rufe nach dem Qualifier kriegen wir natürlich auch Feedback von den Spielern von den letzten Jahren und da gab es schon auch einige, die gesagt haben, Mensch, dieser Modus mit den 2 Gruppenphasen, das geht schon auch an die Substanz und das ist schon auch eine Menge da, dass es da zu spielen gilt. Das ist damals, haben wir auch damals bewusst so gemacht, weil wir gesagt haben, okay, wenn diese Super League quasi von ihrer ursprünglichen Form, wo ja übers komplette Jahr gespielt wurde, so ein bisschen eingedampft wird auf eine Woche, dann soll schon auch viel Dart gespielt werden. Aber letztendlich haben wir uns jetzt dazu entschieden, dass eine Gruppenphase doch ausreichend ist, wir dann schneller in diese K.O.-Phase reinkommen. Und von daher war das eigentlich so eine Entscheidung, wo der eine Gedanke mit dem anderen Hand in Hand gegangen ist. Und ich glaube, das ist sowohl für die Spieler, die teilnehmen, als auch für diejenigen wie uns, die wir am Ende zuschauen, die Attraktivität des Events erhöhen wird.
Und zum Abschluss die Frage, die jetzt sogar noch ein bisschen weiter in die Zukunft schaut, und zwar schon auf die Super League ab 2024. Ist denn angestrebt, jetzt den Modus beizubehalten, den man jetzt in diesem Jahr hat, oder zumindest dann nur ein bisschen anzupassen gegebenenfalls? Das heißt, die Achtelfinalisten, die 16 Starter, hätten dann auf jeden Fall wieder einen Startplatz sicher, oder gibt es da auch ganz andere Überlegungen? Ich hatte immer mal wieder auch was gelesen, das waren dann aber eher Wunschszenarien von einigen, dass man das Ganze auch auf Gesamtkontinent Europa ausweitet oder so, dass man da irgendwie eine wirkliche PDC Europe Super League rausmacht. Also welche Überlegungen gibt es für dieses Format, für das Baby PDC Europe Super League noch?
Also auf jeden Fall ist die Überlegung bis hierhin stand jetzt, dass wir das weiterhin so handhaben möchten, dass die Top 16, die sich dann ins Achtelfinale spielen, auch im nächsten Jahr wieder mit von der Partie sind. Ich glaube, dass wir mit dieser Gewichtung 2/3 sind im nächsten Jahr wieder mit dabei und 1/3 geht quasi in Anführungszeichen wieder in den freien Verkauf, ist wieder offen für neue Gesichter, für junge Talente, für neue Talente, ob nun jung oder alt, ist uns eigentlich erstmal egal, ja, aber neue Talente, ich glaube, dass das eine ganz gute Gewichtung ist. Wie gesagt, die Super League in ihrer ursprünglichen Form, damals mit diesen 2 Absteigern, das kann dann schon echt lange dauern, bis man so ein 24er fällt oder damals, glaube ich, 18, bis sich das dann neu durchgemischt hat, bis man das wieder durchlässig gemacht hat für neue, junge Talente. Und ich glaube, dass ja so ein Beispiel wie von Pascal Rupprecht Anfang des Jahres bei der Q-School, ich halte die Wahrscheinlichkeit für relativ hoch, dass es da noch das ein oder andere Gesicht gibt, den ein oder anderen Spieler, der da draußen in Deutschland unterwegs ist, von dem wir alle noch nichts gehört haben, der aber richtig, richtig gutes Dart spielt, so wie es bei Pascal ja auch gewesen ist. Und ich glaube, für diese Spieler, ja, die Super League auch durchlässig zu halten und da möglichst viel Platz zu bieten für neue Gesichter, für neue Qualifier, das ist weiterhin das Ziel. Und ich glaube, dass wir mit diesem 16:8 System, das wir da aktuell haben, dafür eine ganz gute Lösung gefunden haben.
Ja, und mindestens ein Deutscher kam ja in den vergangenen Jahren auch immer durch die Qualifying School durch und der wäre dann ja auch nur ein Jahr lang qualifiziert. Das ist jetzt durch die neue Regelung, darf ja jetzt auch der Titelverteidiger Florian Hempel nicht mehr dabei sein. Philipp, hast du sonst noch irgendwas, was unbedingt raus muss, oder würdest du sagen, es ist jetzt, stand jetzt erstmal alles gesagt, was gesagt werden sollte?
Nein, ich glaube, du hast mit deinen Fragen auch ziemlich viel abgedeckt und vielleicht konnten wir da heute noch die ein oder andere Frage, die es zur Super League gegeben hat, nach unserer Ankündigung beantworten. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Was wir auch schon sehen jetzt an den Anmeldezahlen, ist, dass wenige, die sich bisher angemeldet haben, Associate Member sind. Also wenige von denen, die sich angemeldet haben, sind die Spieler, die Anfang des Jahres auch Q-School gespielt haben. Also das sind sehr, sehr viele Spieler, die bisher vielleicht noch gar nicht so wirklich was mit PDC-Darts zu tun gehabt haben, die gesagt haben, hey, da melde ich mich an, da möchte ich dabei sein. Und ja, das ist ja durchaus auch das Ziel, ja, dass wir da auch Spieler außerhalb dieses PDC-Beckens ansprechen. Und natürlich hoffen wir auch auf die Associate-Member, dass auch die sich anmelden. Und ich glaube, dass wir da sehr, sehr gute Qualifier haben werden und dann unter dem Strich auch eine tolle Super League. Das erhoffen wir uns, glaube ich, alle.
Ja, und gerade diese Woche ging ja der Name André Welge durch die Darts-Bubble, der sich ja auch angemeldet hat und ein großes Comeback gibt. Also das wird sicherlich eine bunte Runde dort schon dann in Hildesheim bei den Qualifiern. Philipp, danke dir fürs Dabeisein und gerne bis zum nächsten Mal.
Kevin, danke, dass ich dabei sein durfte und bis bald. Ciao.
Danke nochmal auch an dieser Stelle an Philipp, dass er für das Interview zur Verfügung stand und uns da Rede und Antwort stand. Vielleicht an dich die Frage weitergegeben, Christian, Super League im November, das ist jetzt noch ein bisschen hin. Jetzt haben wir erstmal Jena ganz konkret. Lass uns darüber nochmal kurz sprechen. Das ist ein sehr, sehr bedeutendes Turnier, vor allen Dingen aus deutscher Sicht. Wir haben insgesamt 7 Spieler in Jena am Start. Wir haben Jena als Turnier, das es vielleicht jetzt auch in der Zukunft nicht mehr geben wird, also da gibt es sicherlich ein Fragezeichen. Und wir haben eben Ricardo Pietreczko, der vor einem unglaublich wichtigen Erstrundenmatch steht. Wenn er das gewinnt, hat er 2500 weitere Pfund sicher für das World Grand Prix Race. Das sind so die Talking Points, die Punkte, auf die es zu achten gilt an diesem Wochenende.
Da ist sehr viel geboten und was mir auch immer gefällt, wenn es Richtung Jahresende geht, dass die Spiele auch wichtiger werden von der Bedeutung her. Also eine Niederlage, du sprichst es beispielsweise auch an, für Spieler in bestimmten Races können gravierende Auswirkungen haben, sowohl negativ als auch dann vielleicht für Spieler, die gewinnen, positiv. Von daher ist da wirklich viel Druck auf dem Kessel und ich glaube auch, dass man in so einer Phase auch mehr über einen Spieler erfährt als vielleicht noch am Anfang eines Jahres, wo man neu sich wieder in das Jahr reintastet, wo man auch noch nicht so den unbedingten Druck hat, gewinnen zu müssen. Jetzt ist das anders. Jetzt weiß man, jeder Dart, jeder Fehldart kann irgendwie kostbar sein. Und das kann sich auch auf das Spiel auswirken eines Spielers, entweder positiv oder auch negativ. Und ich finde, da kann man auch so einen Spieler vielleicht immer ein bisschen besser noch einschätzen, weil man dann merkt, okay, der Druck ist jetzt höher und wie performt er dann auch wirklich unter dem Druck?
12 Spieler aus der Pro-Tour-Rangliste sollten die Qualifikation für den Grand Prix übrigens schon ganz sicher haben. Also Josh Rock, Ross Smith, Martin Schindler, Stephen Bunting, Andrew Gilding, Gary Anderson, Christoph Ratajski, Daryl Gurney, Jose de Sousa, Gabriel Clemens, Mike de Decker und auch Brandon Dolan. Ich denke, dahinter wird es dann so ein bisschen zittrig. Raymond van Barneveld, Chris Doby, das sind 2 Spieler auf den Rängen 13 und 14 in der Pro-Tour Order of Merit, die halt keine weitere Qualifikation mehr haben. Und das gleiche gilt auch für die 15 für Callan Ritz, wobei Callan Ritz einfach froh sein wird, dass er überhaupt in dieser herausragenden Position jetzt gelandet ist nach dieser Woche. Und dann geht es eben ganz, ganz eng zu um diesen letzten Startplatz. Ricardo Pietreczko, das ist die Ausgangslage, ist eben jetzt für Jena qualifiziert, muss dort das erste Spiel gewinnen, um Geld zu bekommen für die Rangliste, weil er eben über diese Host Nation-Regel dabei ist. Gelingt ihm das, springt er aber sofort um 2500 Pfund nach oben. Hintendran in der Rangliste stehen Steve Beaton, Kim Halbrechts, die haben keine Qualifikation mehr, Ryan Joyce auch nicht, also die können wir rausrechnen. Das heißt, realistisch betrachtet kommt es dann nur noch auf Jan van Veen und Luke Woodhouse an. Beide sind, das ist die schlechte Nachricht für Ricardo, aber auch für beide Turniere, die jetzt noch stattfinden, Jena und in 2 Wochen Budapest qualifiziert. Also ja, bei Jan van Veen, da muss man schon tatsächlich mit dem einen oder anderen Run rechnen. Also das könnte am Ende schwierig werden für Ricardo. Vielleicht sollte er sich eher daran orientieren, einen der 3 vor ihm liegenden Spieler noch zu überholen. Oder wie schätzt du so seine Chancen ein? Auf wie viel Prozent bezifferst du die?
Ja, prozentual beziffern ist echt schwierig. Also ich würde tatsächlich mal sagen, gehe ich unter 50%. Also ich sage so 40, 45, weil die Schwierigkeit ist eben auch, dass Callan Ritz sich jetzt nochmal vollkommen aus dem Nichts da reingespielt hat in dieses Feld. Und auch wenn er jetzt beispielsweise, ich rede jetzt nur mal von Jena, nicht mit dabei ist, sind das 5000 Pfund Rückstand, die Ricciardo hat, um erstmal auf diesen 15. Platz zu kommen. Das bedeutet, um Kellen Ritz zu überholen und dann auch Chris Dobie und Raymond van Barneveld, die hätte er dann noch mitgeschnappt, müsste er ins Viertelfinale einziehen. Und Gian van Veen, der müsste beispielsweise seine erste Runde überstehen. Ricciardo verliert jetzt beispielsweise und dann ist van Veen schon wieder vorbei an Ricciardo Pietrzczko. Also das ist auf Messerschneide. Die Spieler wissen das auch. Ich glaube, zu 100% schauen sie sich das an. Und wenn sie sich das nicht anschauen, dann werden sie das zu hören bekommen. Von daher, die wissen ganz genau, was muss ich da jetzt vielleicht erreichen. Also es ist schwierig. Und ich glaube auch, dass Ricciardo in dieser Position ist herausragend für ihn. Das hätte er sicherlich auch so unterschrieben. Und auch wenn er jetzt noch in der Pole Position ist, sozusagen in diesem Race, würde ich die Chancen jetzt noch nicht als allzu hoch einschätzen, dass er dann auch tatsächlich dabei ist.
Ich sehe es ähnlich. Ich hatte mit Micha, mit seinem Management mal geschrieben und habe da auch gesagt, ja, so 40% ist so das, was ich einschätze. Wegen Gian van Veen, wegen seiner herausragenden Klasse. Ricciardo muss halt auf sich schauen und also er muss einmal die dritte, einmal die zweite Runde schaffen und dann wird es sehr wahrscheinlich reichen. Das wäre jetzt so meine Prognose. Da kommt es auch immer auf die Auslosung so ein bisschen an. Du kannst halt einen James Wade bekommen, du kannst aber nichts gegen ihn, auch einen Roy van der Rindt aus den Niederlanden bekommen in der ersten Runde von Jena. Ne? Also wir drücken natürlich aus deutscher Sicht die Daumen für Ricciardo Pietrzczko. Das wäre wirklich ein herausragender Erfolg, wenn wir drei Deutsche tatsächlich beim World Grand Prix dabei hätten. Christian, ich glaube, wir haben für diese Woche jetzt alles besprochen, werden uns natürlich jetzt in ein paar Tagen auch schon wieder melden und werden dann unter anderem auch über das World Grand Prix Race nach Jena sprechen. Ich bin schon sehr gespannt drauf, freue mich jetzt auf dieses Wochenende und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich denke, das ist ein guter Plan, oder?
So machen wir das, Kevin.
Also in diesem Sinne, das war Checkout, der Darts-Podcast powered by Sport1 für diese Woche. Danke fürs Einschalten und bleibt uns treu. Gebt uns 5 Sterne und kommt rüber zu Patreon, wenn ihr Bock auf die nächste DRA-Folge in diesem Fall habt. Also macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.